herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meinungsfreiheit. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Ich habe heute wunderbare Gäste. Jeder von uns hat eine These mitgebracht, die wir debattieren werden. Jeder darf sich die These übrigens auch selbst aussuchen. Wir reden da nicht rein. Hier ist nichts gescriptet und die Fragen werden auch nicht vorgegeben. Unser erster Gast heute ist Mary Abdelaziz Dizu. Sie ist Chefredakteurin von Finanzfluss, war vorher bei NTV und Handelsblatt. Neben ihr sitzt Thomas Ebenfeld. Er ist Psychologe. Und brauche ich ihn überhaupt vorstellen? Ich meine, für mich ist er ja schon lange Mr. Welt, Holger Zepitsch. Und ich fange direkt an, und zwar sprechen wir jetzt über Donald Trump. Ich bringe ja eigentlich immer Innenpolitik mit, aber gerade beschäftigt die Außenpolitik mich doch sehr. Sie haben es vermutlich mitbekommen, Donald Trump hat am Freitag für Furore gesorgt, als er in der Sicherheitsstrategie sich von Europa abgekehrt hat. Er hat Europa den Rücken zugekehrt und hat auch nicht mit Kritik gespart. Das hat er jetzt wiederholt in einem Interview mit Politico, was auch zu Axel Springer gehört. Seine Kritik ist aber doch eigentlich richtig. Also ich finde, wir machen Donald Trump immer zu dem schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt. Wenn man die deutsche Presse liest, denkt man sich, man darf kein gutes Wort überhaupt über Donald Trump sagen. Ist ein bisschen, als hätten wir so eine Fatwa über ihn gelegt. Kein Journalist in diesem Land darf irgendwas Positives über Donald Trump sagen, sonst ist man direkt rechtsextrem. Aber eigentlich macht er doch durchaus auch manche Kritikpunkte, die richtig sind. Unsere Abkehr von Atomkraft war ein Vollfiasko. In der Migrationspolitik sind wir auch nicht besonders gut aufgestellt. Und was ich auch noch finde, das hatte ich Donald Trump gesagt, das sage ich selbst. Ich meine, bei den Krankheitstagen sind wir oben, bei den Arbeitsstunden sind wir unten. Laut der Techniker Krankenkasse haben wir Deutschen im Durchschnitt 19 Krankheitstage pro Jahr. Wer soll das denn noch bezahlen? Und wenn man auf ganz Europa blickt, sind wir da gerade als auch nicht das arbeitsfleißigste Volk der Welt.
Ja, Nena, ich würde dir da in Teilen zustimmen und in Teilen widersprechen. Also einen Punkt hast du gemacht, und zwar ist es tatsächlich, man muss ja mal anerkennen, dass tatsächlich auch in totalen Zahlen die Mehrheit des amerikanischen Volkes Donald Trump gewählt hat. Das ist ein super wichtiger Punkt, der, finde ich, sehr oft unter den Tisch fällt. Es ist also so, die USA sind eine Demokratie und sie haben Donald Trump gewählt. Das war kein Versehen, das war das zweite Mal. Ob ich jetzt mit seiner Politik so übereinstimmen würde, und damit dir, sei mal dahingestellt, ich würde aber gerne einen anderen Punkt an der Stelle machen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass das, was er jetzt niedergeschrieben hat, schwarz auf weiß in einem Papier steht, weil es für uns in der Europäischen Union eine Chance eröffnet, aus meiner Sicht. Eine Chance auf Emanzipation, eine Chance auf ein bisschen mehr Eigenständigkeit. Und tatsächlich ist es auch so, dass es mich bestätigt in einer These, die allem voran oder in einer Strategie, die allem voran die alte Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, nämlich sogenannte Wertepartnerschaften. Und dass wir uns darauf konzentrieren sollen. Und ich finde, das ist eigentlich das Paradebeispiel, um mal zu zeigen, Werte können sich offenbar verändern. Und eine Wirtschaftsnation Deutschland sollte sich nicht an Werten in seiner Partnerschaft orientieren, sondern an gemeinsamen Interessen, an ökonomischen. Ich finde, das ist der bessere Deal.
Das würde ich auch sofort so sehen. Was mich genervt hat an dieser ganzen Donald-Trump-Nummer war, dass Europa so ohrfeigen konnte, dass wir so schwach dastehen, dass wir es nicht geschafft haben, in den letzten Jahren einfach mal zu einem Standort zu werden, der irgendwas reißen kann. Und Donald Trump ist ja so ein transaktionsorientierter Politiker und Europa hat für ihn einfach nichts mehr so viel zu bieten. Also wir haben weder seltene Erden wie die Chinesen, noch haben wir irgendwie Wirtschaftswachstum. Jetzt haben wir 500 Millionen Konsumenten. Aber das Problem ist, dieser Binnenmarkt, den haben wir noch nicht mal so verwirklicht, dass man einfach sagt, okay, ich bin in Deutschland und dann kann ich den gesamten Binnenmarkt bespielen, sondern ich muss jedes Land einzeln bespielen. Und wenn ich den IWF mir anschaue, der hat einfach mal geguckt, welche Wachstumsklötze liegen da drin. Und er hat gesagt, der Binnenmarkt ist so schlecht verwirklicht, dass es wie so ein Zoll von 48% zwischen den einzelnen Ländern wirkt. Und da denke ich mir so, what? 48%? Wir regen uns schon auf über Amerika 25 und kriegen nicht unsere eigene Hausaufgabe hin. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist das ein Weckruf, nicht Donald Trump zu beschimpfen und zu sagen, was ist denn da los, sondern einfach zu uns sagen, hey, das haben wir jetzt gehört und jetzt müssen wir alles tun, um uns wieder voranzubringen. Und vielleicht noch eine Zahl, die mich richtig nervt. 2008 war Amerika 1,4 mal so reich wie Deutschland. Also wenn man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf macht. Jetzt ist es 1,6 und das kann bis 2 werden. Und um mal den Leuten zu sagen, was dann passiert, wenn wir in die Türkei fahren, denken wir, oh, alles schön billig hier und so weiter. Und wenn irgendwann die Amerikaner zu uns kommen und die verdienen doppelt so viel wie wir, dann kommen die auch zu uns und fühlen sich so, wie wir in die Türkei fahren, oh, alles so billig hier. Das möchte ich nicht erleben. Und deswegen hat mich das richtig genervt, dass wir den Anlass gegeben haben, dass das passieren konnte. Und deswegen müssen wir unbedingt was tun.
Ja.
Warum reagiert Donald Trump so? Ich stimme übrigens den Punkten meiner Vorredner zu, man darf sich hier auch mal einig sein. Aber als Psychologe, wenn man jetzt mal auf Donald Trump blickt, was macht er vielleicht auch sogar richtig und Europa falsch in der Kommunikation miteinander?
Also er hat ja Lust, an diesem machttaktischen Spielchen auszuspielen, zu provozieren. Er agiert ja manchmal auch wie so ein Bully und so. Man hat ja auch das Gefühl, er agiert lieber mit Trump als mit den europäischen Staatenführer, weil er da irgendwie einen hat, mit dem er halt dieses Spiel treiben kann. Ich wollte vielleicht nochmal einen anderen Aspekt. Also der Trump, ich sehe das genauso auch. Ich muss auch nochmal zustimmen, wir sind einig. Für die Bevölkerung ist der halt so eine hochambivalente Reizfigur. Da ist so eine unheimliche Faszination. Man sieht das Vulgäre. Man sieht auch das Dealmaking, man sieht das Undiplomatische, dass er eigentlich kein wirklicher Politiker ist. Aber das ist gleichzeitig faszinierend. So dieses Bild, wie er am ersten Tag seiner Amtseinführung da 500 Dekrete unterschreibt, das ist sowas, was insgeheim natürlich so eine Führungsstärke, so eine Entschiedenheit, auch wenn die Leute das nicht sofort sagen, insgeheim ist das hochgradig faszinierend. Und ich glaube auch, wenn wir das als disruptives Vorbild nehmen und das Ganze, ich sag mal, das Ganze, was da so unappetitlich mitschwingt, beiseite lassen, kann uns das vielleicht auch ein positives Vorbild sein, ein bisschen mehr wieder die eigene Souveränität zu stärken.
Mary, wir haben jetzt gerade schon ganz viel Schlechtes an Europa gesagt. Auch mit Zahlen ist es ja durchaus belegbar, dass wir uns wirklich in der Abwärtsspirale auch befinden. Siehst du denn noch eine Chance für Europa, dass wir wieder stark werden?
Ja, absolut. Also wir haben eine riesengroße Chance. Wir sollten auch immer optimistisch bleiben. Und wir sind gerade in einer, ich würde sagen, strategisch ziemlich günstigen Position, wenn wir sie denn richtig nutzen.
Wenn wir sie denn nutzen,
du
sagst es, genau.
Dazu komme ich gleich, genau.
Und, genau, weil in Amerika beispielsweise die Wissenschaft angegriffen wird und da sind viele Wissenschaftler, die sagen, wo ist meine neue Heimat? Mhm. Da können wir als Europäer sagen, komm doch zu uns. Gut. Und wenn man sieht, wo Europa noch gut ist, dann ist es bei der Wissenschaft. Also wir haben wirklich, da sind wir doch top, aber was wir nicht hinkriegen, ist, Wissenschaft in Produkte umzusetzen. Und wenn wir das mal hinbekämen, und wenn wir mal es schaffen würden, weiß ich nicht, in Deutschland alleine 3 Billionen Euro gammeln auf irgendwelchen Konten rum, nicht verzinst. Und dieses Kapital müssen wir mal loseisen und müssen wirklich daraus Wachstum schaffen. Und wenn wir das schaffen würden und das mit der Wissenschaft verbinden würden, könnte es funktionieren. Und was mir, ich will noch eine Sache, die mich noch mehr genervt hat an dieser ganzen Geschichte, als er sagte, Russland ist viel stärker als Europa. Die Russen haben ein Bruttoinlandsprodukt von 2,2 Billionen umgerechnet Dollar. Wir sind 10-mal so groß. Und ich denke mir so, müssen wir uns von denen so durch die Manege ziehen lassen? 10-mal so groß. Warum kommen wir nicht alle zusammen, sagen, wir machen jetzt einfach Drohnenproduktion ohne Ende, schicken die in die Ukraine und sagen, lasst mal da Drohnen rüberfahren. Da müssen wir noch nicht, die müssen noch nicht mal rumschießen. Alleine dieses Surren der Drohnen. Und wenn man den Kollegen Ronsheimer hört, der erzählt dieses Surren, was es für ein psychologisches Moment ist, was man damit machen könnte. Warum schaffen wir es nicht einfach, da auch eine Kriegsführung hinzubekommen?
Aber man kann da ja trotzdem, wenn ich es einwerfen darf, mal sagen, also Donald Trump hat es geschafft, dass wir die meiste Militärhilfe für die Ukraine bezahlen und dann auch sogar die Waffen aus Amerika kaufen.
Ja.
Also da muss man sagen, wenn es um die nationalen Interessen des eigenen Landes geht, muss man doch auch bei der Punkt sagen, Chapeau, hat er doch gut gemacht, das Volk liebt es, dass es genauso abläuft. Wir Europäer zahlen mal wieder und viele Deutsche stört das. Es ist nicht jeder bereit für den Krieg in der Ukraine. Geld hinzulegen. Das ist leider die Wahrheit.
Ich finde, man muss aber auch dazu sagen, weil du ja gefragt hast, warum schaffen wir das nicht? Ich glaube, weil einfach nicht jeder daran glaubt, dass mit, ich sag mal, Waffen schicken und zu wenig diplomatische Kanäle, zumindest offensichtliche zu wenig diplomatische Kanäle, dass wir das so hinbekommen. Ne? Dieser Krieg geht, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt nächstes Jahr, an die 4 Jahre, glaube ich. Und nichts passiert. Ja, es ist wirklich teilweise eine Pattsituation und immer mehr Menschen zweifeln daran, ob die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird, so überhaupt noch Sinn macht.
Diplomatische Kanäle ist doch ein toller Übergang, selbst gewählt zu deiner These, Mary, die du uns heute mitgebracht hast.
Ja, in jedem Fall. Genau. Diplomatische Kanäle ist ein gutes Stichwort und zwar folgendes. Wenn wir ein bisschen mehr von diesem diplomatischen Engagement, was wir ja ganz offensichtlich den USA entgegenbringen, in Richtung China lenken würden, dann wären wir jetzt vielleicht an einem ganz anderen Punkt. Und zwar ist es so.
Ja, die Kamera. Ja, genau. Ich habe es schlecht erklärt. Ich gebe zu.
Es ist folgendermaßen. Ja. Unsere neue Bundesregierung, die gar nicht mehr so neu ist, die ist mittlerweile über ein halbes Jahr im Amt. Und de facto ist es so, dass Außenminister Badefuhl heute seine erste Reise in China beendet. Unser Bundeskanzler, der war noch gar nicht da. Der war in der Ukraine, der war in Israel, er war in den USA, in Südafrika, in weiteren Ländern. Völlig zu Recht, aus guten Gründen, aber in China, da war er noch gar nicht. Und ich, als jemand mit großem Herz für die deutsche Wirtschaft, frage mich, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass unser Bundeskanzler bei dem für uns wichtigsten Handelspartner, ich möchte einmal daran erinnern, der Außenhandelsumsatz mit China betrug zuletzt 186 Milliarden Dollar. Das bedeutet, China ist unser größter Handelspartner. China steht vor den USA. Das heißt in der Übersetzung, unser Wohlstand ist massiv an dieses Land gekoppelt, ob wir nun möchten oder nicht. Wie kann es sein, dass noch keiner da war, vor kurzem Klingbeil und jetzt Wadefuhl, der im Übrigen vorher abgesagt hat, aus Gründen, die mir absolut nicht erklärbar sind. Wir sind einfach nicht in der Position. Wir brauchen aus meiner Sicht wesentlich mehr Pragmatismus, auch mehr Realismus und ganz ehrlich auch einfach mal mehr Offenheit und mehr Neugier für das, was ungefähr 9000 Kilometer von hier aus in China aufgebaut wird. Ich bin wiedergekommen vor 2-3 Wochen und ich kann sagen, da passiert ganz schön viel.
Also ganz ehrlich, du sagst, China hat jetzt USA wieder überholt, das stimmt. Und wenn es aber so der Wohlstandsbringer wäre, dann müssten wir jetzt alle reich sein. Was stellen wir fest, wenn wir uns den Außenhandel angucken? Es geht leider runter, weil das Problem mit China ist nämlich das, dass wir mit denen ein wahnsinniges Bilanzdefizit haben. 80 Milliarden. Mit Amerika hatten wir 70 Milliarden plus. Amerika geht runter, China geht hoch. Und ich glaube, was wir machen müssen, ist nicht neugierig daran zu gehen, sondern einfach dahin zu fahren und zu sagen, wisst ihr, ihr wollt bei uns was verkaufen, ihr habt zu viele Güter produziert, das ist okay. Aber was ihr machen müsst, denn wir machen das genau das gleiche Spiel, was ihr in den 90er Jahren oder den Anfang 2000er gemacht habt. Wenn ihr bei uns was verkaufen wollt, müsst ihr in Deutschland eine Fabrikhalle bauen, müsst ihr in Deutschland euer Know-how bringen, weil mittlerweile sind die Chinesen bei einzelnen Technologien sogar uns voraus. Und dann müsst ihr, dann machen wir das gleiche Playbook. Und das ist einfach Interessenspolitik und nicht so moralmäßig hinfahren und sagen, oh, überheben. Achso, ich dachte, du warst neugierig.
Du, ganz ehrlich, was schließt denn das eine von dem anderen aus? Es ist doch Neugier, ist doch der beste Begleiter, den man haben kann. Dahin zu fahren mit verschränkten Armen, geschweige denn überhaupt mal dahin zu fahren, ja? Also Wadefuhl hat abgesagt. Und warum? Er wäre seinem Pendant begegnet. Das war ihm nicht genug, weil nicht ausreichend andere Termine vorhanden waren. Deswegen hat er ab. Also da fängt es ja
schon an. Das war peinlich. Das war peinlich. Sind wir ehrlich, das ist die Wadefuhl-Nummer.
Ah ja, weiß ich nicht. Doch. Ganz ehrlich, Baerbock war nicht besser. Sorry.
Gut, wenn wir das als Maßstab nehmen, gut.
Nee, also es ist eine Grundhaltung. Ganz ehrlich, es ist ganz viel kritische Haltung gegenüber China. Und nicht falsch verstehen, wir müssen natürlich mit China kritisch umgehen. Stichwort Menschenrechte, Arbeitsbedingungen. Wir müssen das ansprechen. Na klar, da bin ich auch ganz großer, das finde ich wichtig, Verfechter davon. Aber die Frage ist doch, wann und wie? Und was wir eben daneben brauchen, ist Neugier im Sinne von, müssen noch mal hinschauen, wie machen die das denn? Stichwort Open Source und so weiter, ne? Was strategisch vom Staat gefördert wird. Da sind so viele spannende Aspekte, die hier einfach völlig unter den Tisch fallen.
Ich bin völlig bei dir. Ich glaube, wir brauchen eine neue Neugier auf China, denn wir haben ja gesehen, Deutschland hat vielleicht die letzten 2 Dekaden Wohlstand verwaltet und in China können wir sehen, wie man Wohlstand schafft. Dann haben die sich 2010, glaube ich, das Ziel gegeben, in bestimmten Schlüsseltechnologien führend zu sein. Das schaffen die, dieses Beschleunigungstempo. Und ich glaube auch mit Moral, wir kommen nicht wirklich weit, weil das
interessiert. Es bringt auch den Menschen vor Ort.
Wir brauchen einen Pragmatismus, muss wirklich unter wirtschaftlich
passen. Wir sind uns wieder so einig hier.
Nee, ich fahre jetzt eine Parade rein.
Das ist auch notwendig.
Weil diese China-Verherrlichung jetzt hier am Tisch, die hat jetzt auch mal ein Ende.
Nein.
Ich habe aber schon eine ganz pragmatische Frage. Und zwar, warum zahlen wir denn eigentlich Entwicklungshilfe für China?
Das ist eine gute.
Also wenn China so toll ist und so wirtschaftlich ist, ja, das nervt mich ja wirklich richtig. Wir zahlen wieder vom deutschen Steuergeld. Ich sehe mich ja gerne als Anwältin des deutschen Steuerzahlers, ja, weil es mir auch auf den Geist geht. Und wir zahlen für China Entwicklungshilfe, nicht in Form von normaler Entwicklungshilfe, aber wir bezahlen zum Beispiel chinesische Studenten, die in unser Land kommen, während der Austausch von Deutschen nach China nicht den gleichen finanziellen Wert hat. Und vor allem machen die dann noch Spionage. Also es gibt einige Universitäten bereits, die chinesische Studenten nicht mehr erlauben, weil dort spioniert wurde. Deswegen frage ich mich, dann sollte man das doch erstmal abschaffen. Also wenn China doch so glorreich ist, brauchen die uns doch nicht mehr.
Na, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Was ich eben argumentiert habe, du hast ja völlig einen Punkt. Ganz ehrlich, das musst du die Politik fragen. Ja. Ich kann es dir nämlich leider nicht beantworten. Aber mein Punkt ist doch, die Haltung, die wir gerade als Deutschland, man muss doch mal, schau mal, 19% des globalen BIPs entfallen auf China, gehen aufs chinesische Konto, 3% aufs deutsche. Also wir reden hier, womit messen wir uns? Die Zeiten haben sich verändert. Die Rollen wurden getauscht. Wir sind einfach nicht mehr in der Position, auf dem hohen Ross zu sitzen und zu sagen, so liebe Freunde, nach unseren Bedingungen, es funktioniert nicht. Man hat es auch bei Wadefuhl gesehen, es funktioniert einfach nicht. Stichwort sichere seltene Erden und Exportbeschränkungen. Nein, wir sitzen einfach nicht mehr am längeren Hebel.
Da bin ich bei dir.
Es hat sich auch komplett umgedreht. Also ich war sehr viel für Forschung in China und früher sind wir als Deutsche dahin bekommen. Wir hatten unsere Dienstleister, das war alles perfekt. Nicht erst seit Corona, es fing vorher schon an, hat sich das komplett gedreht. Das ist überwiegend sehr nationalistisch, sehr auf Traditionen bedacht, sehr auf Regionalitäten, sehr auf den eigenen Stolz. Von daher fand ich den Begriff der Neugier super richtig. Ich glaube, wir müssen unser China-Bild auch in der Breite komplett wieder ändern, neugierig rangehen, die verstehen und gucken, was wollen die. Wenn wir mit unseren, ich sag mal, humanistisch-moralischen Kategorien da rangehen, lachen die uns letztlich aus.
Ja.
Und von daher denke ich, ist da Pragmatismus. Und wenn man sich heute die chinesische E-Mobility anguckt, ja, es sind 110 E-Mobility-Anbieter und so, wir kennen hier 3 oder 4. Die sind führend. Ja. Also man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn man das sieht. Was
das
man
ist einfach, aber das ist auch politisch gemacht. Man müsste den Verbrenner ja auch gar nicht verbieten, muss man dazu sagen. Also da hilft ja Europa auch noch China beim Weiterkommen.
Ja, aber überleg mal, 60% aller E-Autos und Hybrid-Autos stehen in China. Ne? Von der ganzen Welt. Also das sind doch alles so Zahlen. Man muss sich doch mal ernsthaft damit auseinandersetzen.
Die ganze Batterientechnologie, ja, Solar, alle Schlüsselindustrie.
Das schwärmt ja regelmäßig.
Nee, eben überhaupt nicht. Und das möchte ich jetzt einmal klarstellen. China hat Punkte, über die müssen wir reden. Und deswegen fand ich es auch grundsätzlich gut, dass damals schon von Baerbock angesprochen wurde, Stichwort Uiguren. Also ich nehme mal mich persönlich. Ich hab einen arabischen Hintergrund. Ja, also wenn wir jetzt über die Uiguren sprechen und darüber, dass muslimische Minderheiten es in China wirklich nicht leicht haben, dann kannst du mir ja nicht sagen, ich verherrliche China. Nein, ganz und gar nicht. Ich prangere das an und ich habe echt ein Thema damit. Aber ganz ehrlich, mir ist was am Wohlstand dieses Landes gelegen. Und deswegen geht Pragmatismus einfach vor, zumal es hilft den Menschen vor Ort nicht. Mit dem Finger drauf zu zeigen, Stichwort auch doppelte Standards, das hilft den Menschen nicht.
Und ohne die wirtschaftliche Stabilität sind wir kein anerkannter Gesprächspartner. Ja. Also es nimmt ab, wenn man jetzt gesehen hat, auch den Auftritt von Wadepool da, das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen, dass der Außenminister in so einer Rolle ist. Was natürlich, wir haben immer das Damoklesschwert, was passiert mit Taiwan, wir haben auch potenziellen Druck in der multipolaren Weltordnung, was haben die Amis, wenn wir zu eng mit den Chinesen letztlich wieder wirtschaftliche Beziehungen haben. Das ist, glaube ich, auch was stark hemmt, was passiert tatsächlich bei einem Ausgriff auf Taiwan. Sind wir dann abgeschnitten, kriegen wir Chips, haben wir seltene Erden. Ich glaube, das ist gerade, aber deswegen fand ich hier so gut, die Neugier, mit der Neugier das neu verstehen, neu bewerten, neu betrachten und nicht in diesen alten Kategorien festhängen und vielleicht auch unser China-Bild wirklich in der Breite erneuern und zuhören. Also das kann ich jetzt auch nur als Psychologe.
Aber knallhart mit Interessenpolitik. Das sollte man schon haben.
Definitiv. Natürlich.
Weil ja, einfach nur hinfahren und zu sagen, oh, guck mal, wie machen die das? Wie putzig ist das denn? Das bringt es nicht.
Also
man müsste schon, man muss schon irgendwie sagen, wenn, also auch die Regeln nochmal klar machen.
Absolut. Und ganz ehrlich, ein letzter Punkt dazu, und das meinte ich eben, wir müssen doch unsere Position nutzen. China ist an einer multipolaren Weltordnung interessiert. Das bedeutet, China passt es gerade ganz gut, dass die USA sich ein bisschen von uns abwenden. Das ist doch für uns wie ein Poker. Wir müssen doch genau jetzt, das hast du ja eben auch zu Recht gesagt, dahin gehen und sagen, passt mal auf, Freunde, ihr habt uns die Technologie abgeknüpft, mehr oder weniger, weil ihr uns gezwungen habt, dass wir diesen Transfer leisten müssen, wenn wir bei euch verkaufen wollen. Ihr habt uns gezwungen, dass wir hier bei euch die Werke bauen müssen. Und so weiter und so fort. Dafür haben wir euch hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen. Und jetzt seid ihr mal dran. Aber diese Position, dieses Momentum, das müssen wir doch nutzen. Weil wenn wir das nicht tun, passiert was anderes. China orientiert sich jetzt schon um. Stichwort Südostasien, schafft neue Exportmärkte, auch in Afrika. Irgendwann interessieren wir einfach nicht mehr.
Das ist ein sehr guter Übergang zu Thomas Ebenfeld. Denn ich finde die These ganz spannend. Ich bin gespannt, wie man die beweisen kann. Die Bürger sind reformbereiter als die Politik.
Ich weiß, sie ist steil, aber die ist schlicht. Wir glauben, die Menschen sind reformbereiter als die Regierung. Das ist das eigentliche Problem. Was meine ich damit? Also eine Reform ist immer eine Zumutung. Ja? Wenn die Zumutung nicht vermittelt wird, ist es ein Problem. Aber wir kennen das aus dem Privaten. Wenn was Schönes ansteht, wenn ein Urlaub ansteht, ist man bereit, mal den Gürtel enger zu schnallen. Also was ich meine, ist ein innerer Deal. Wenn wir jetzt wissen, wir müssen an Reformen ran und haben dann aber als dafür wieder Gestaltungsspielräume in der Zukunft, dann kann das funktionieren. Was ist gemeint? Die Leute wissen doch, dass die aktuellen Systeme auf Sand gebaut sind, wenn da nichts strukturell geändert wird. Pflege, Gesundheit, Rente, Migration, Verwaltung und so weiter. Wir haben gemerkt vor der Wahl, viele haben das quasi ersehen. Die haben das Kreuz bei Merz gemacht, gesagt, bring die Reformen, mach den Schröder. Und viele sind letztlich enttäuscht. Und das Problem ist, die Reformen kommen nicht dann, wenn man das Gefühl hat, parteitaktisches Agieren, klein-klein, aushandeln. Aber die Mehrzahl wäre bereit, wenn es gut vermittelt ist.
Wo hast du das denn her? Wo hast du dieses Gefühl? Gehst du auf die Straße und das ist, weil wenn ich die Umfragen mir anschaue und da hatte ich, die frustrierendste Umfrage war zur Rente. Und da gab es eine Umfrage, ging es darum, diese Haltelinie. Da sagen die Leute auf der einen Seite, die Haltelinie, die über 2031 bei 48% ist. Und da haben die Leute gesagt, okay, selbst wenn das 110 Milliarden kostet, wir wollen das so, wie die SPD will, wir wollen die Haltelinie halten und deswegen 110 Milliarden ist völlig okay. Und das haben nicht nur die Leute gesagt, die dann 2031 Rente, das haben die jungen Leute gesagt. Da denke ich mir so, what?
Weil aktuell, es fehlt das Bild, dass es fair ausgehandelt ist, dass es wirklich ein ausgehandelter Kompromiss ist, der auf Vertrauen fußt. Das Problem ist gerade, das Vertrauenskonto ist leer. Die Leute haben das Gefühl, es wird nichts entschieden, es wird verlagert in irgendwelche Kommissionen, in irgendwelche und es wird beraten, wenn man die Leute fragt, jeder Rentner hat auch Enkel, nicht jeder, aber viele.
Ja.
Und die wissen das, was wir jetzt, also nochmal der Deal, wenn wir wissen, jetzt wird gespart oder jetzt wird sich eingeschränkt, fair verteilt und wir haben in 3 Jahren vielleicht wieder Licht am Ende des Horizonts. Weil was ist frustrierender, als permanent zu hören, ständig die schlechten Nachrichten, das Geschäftsmodell der Bundesrepublik funktioniert nicht mehr. Wenn man das Gefühl hat, die Schröder-Reform im Rückblick, ich glaube, bis auf ein paar Linke und ein paar SPDler würden sagen, das war ein Erfolg.
Ja, aber es ist ja nicht mehr so einfach jetzt möglich. Also diese Agenda 2010 Reform, die waren damals, hatten wir den Vorteil, China hat uns damals geholfen, die boomten, die wollten unsere Maschinen haben und wir konnten uns einfach rausexportieren aus dem Problem. Jetzt haben wir lauter Konkurrenten auf dem Planeten, wir müssen gegen die ankämpfen und wir müssten eine Agenda 2010 ins Quadrat machen. Und da klappt nicht, dass die Leute das wollen. Und wir hatten Hendrik Streeck hier am Tisch sitzen, du wirst dich erinnern.
Ja.
Und er hatte eine einfache Geschichte, dass man vielleicht für Menschen, die schon sehr alt sind, er hat seinen Vater als Beispiel gebracht, Medikamente, die wahnsinnig teuer sind, zu sagen, vielleicht denken wir mal drüber nach,
bringen,
wo es eh nichts mehr bringt. Genau, wo es eh nichts mehr bringt. Und er hat einen Shitstorm darüber gekriegt.
Erlebt.
Unfassbar. Und da denkst du, wo ist dann bitte schön?
Ja, ist gut, richtig.
Die Hüfte, das ist so ein ganz eigenes Thema in Deutschland. Aber wie kann es sein, dass du auf die Idee kommst, dass die Leute da reformbereit sind? Weil jeder weiß ja, Gesundheit funktioniert so nicht.
Du hast einen großen, du hast die arbeitende Mitte, du hast viele Selbstständige, du hast viele Leistungsträger, die sehnen sich danach, die erwarten das, die erhoffen das. Wir hören häufig, wir wünschen uns eigentlich den Politiker, der uns noch in die Zukunft führt, die auch noch gestaltbar
ist. Warum muss sie führen?
Weil dieses Gefühl, in so einer Ohnmacht zu verharren,
macht's
so
doch selbst.
Beziehungslosigkeit nicht funktioniert.
Aber darf ich da einmal reingrätschen? Ich bin da auch eher Team Holger neben mir aus einem Grund. Wenn wir uns alle Statistiken anschauen, was die Gesellschaft in Deutschland macht, 19 Krankheitstage laut der Techniker Krankenkasse, Arbeitsstunden unten, nicht nur das, ja. Es gibt auch noch andere Sachen. Bürgergeld, wenn man sich mal anschaut, die Transferleistungen, die immer weiter ansteigen. Wir sind ja eher eine Vollkasko-Mentalität. Absolut. Also ich finde in unserem Land, dann sagt irgendwie die Ampel, naja, wir können ja beim Elterngeld, wenn die irgendwie zusammen 150.000 verdient, finde ich richtig, dann braucht man das Elterngeld auch nicht. Also wir tun immer so, als wäre der Staat der Weihnachtsmann. Die Mentalität haben wir eher in unserem Land, finde ich, als dass man sagen würde, wir schneiden den Gürtel enger.
Ja, das ist richtig. Aber die Leute spüren doch, dass die Krise näher kommt.
Aber also sie machen
dieser reine Rückzug ins Private.
Oft.
Ja, das ist völlig richtig. Aber die merken, wenn jetzt nicht umgesteuert, nicht, ich sage ja auch nicht alle, es gibt auch die Freizeitmaximierer und die immer noch von der 3-Tage-Woche, das nehme ich jetzt mal aus. Ich gehe jetzt von einer vernünftigen Mehrheit aus. Die wissen doch, wenn wir es jetzt nicht gestalten und wenn es nicht sinnstiftend auch mit Führungsqualität und vollem Vertrauenskonto ein Leitbild gibt, endet das im Chaos.
Ich finde das eigentlich wunderschön.
Die Systeme brechen zusammen. Das wissen wir
wenn
alle.
Wenn es so wäre, wäre es auch super.
Die spüren das.
Aber warum sind denn dann die Politikerinnen oder Politiker so unbeliebt, die noch Reformer? Wenn ich mir Katharina Reich angucke, gut, die kann nicht gut reden, die kann das nicht vermitteln, geschillt. Ja. Aber die ist sehr unbeliebt. Und wenn ich mir Bärbel Baas anschaue, die ist immer noch einigermaßen beliebt.
Die Leute gar nicht.
Aber ich habe noch ein anderes Beispiel, warum ich nicht glaube, dass die Menschen von sich aus bereit zu irgendwas sind. Ich war bei der Jungen Union in Thüringen und habe da einen Vortrag gehalten, digital. Und dann ging es um die Wehrpflicht. Und dann standen sie da und haben mir gesagt, wie ich nicht gegen die Wehrpflicht sein kann. Und die ganze Junge Union hat mich gehasst. Man hat es richtig gemerkt. Habe ich gesagt, wisst ihr was? Geht doch los! Warum braucht ihr denn, wenn ihr sagt, wir müssen doch unser Land verteidigen, meldet euch doch morgen bei der Bundeswehr alle. Also warum muss immer alles erst verstaatlicht werden? Habe ich gesagt, ich mache die Presse für euch. Wenn ihr euch morgen alle meldet, titeln wir bestimmt bei Welt, komplette Junge Union geht freiwillig zur Bundeswehr. Die Menschen scheinen freiwillig nichts zu machen.
Es muss auch wieder, ich weiß ja, dass die These auch steil war, aber ich will dafür kämpfen. Das
ist deswegen haue ich nicht auch noch mit drauf.
Bitte, Mary. Nein, aber wir müssen auch dafür einstehen. Es ist doch klar.
Es ist auch eine schöne These.
Alle, wir fahren gegen die Wand.
Wir haben sie lieb, das die These.
Ja. Die Leute haben noch insgeheim das Gefühl, und die sagen, bevor ich da weiter im Hamsterrad ende, möchte ich, also nochmal, der zentrale Begriff ist der der Selbstwirksamkeit, ein alter Begriff in der Psychologie. Also wann ändere ich Verhalten? Nur wenn ich das Gefühl habe, dass mein Handel einen Impact hat. Wenn man das Gefühl hat, es ist wirklich fair ausgehandelt, da ist jemand, der mit Führung vorgeht und sagt, wir haben jetzt ein Bild, man hätte auch die Agenda 2010 damals noch vielleicht ein bisschen sinnstiftender aufladen können und so weiter, dann würden ein Großteil der Leute mitgehen, nicht alle, kriegen wir alle, nein.
Schröder ist abgewählt worden dafür. Ja, daran siehst du doch schon, dass Merkel hat nach Umfragen regiert und war wirklich Leipziger Parteitag. Leipziger Parteitag Merkel, sie hätte fast das Ding noch verloren und dann hat sie festgestellt, mit Reformen mache ich jetzt
Ziel. Ja, aber das kann auch eine persönliche Note
sein. Wir holen trotzdem mal Mary rein, weil auch wenn vielleicht sie auch die These lieb hat, aber nicht derselben Meinung ist, lieb haben wir sie alle. Wir wollen alle gerne so denken. Ich liebe eigentlich das.
Ich kämpfe für diese These.
Auf die Welt nix. Aber Mary, haben wir denn eine Führungspersönlichkeit in der Politik aktuell? Wir reden hier an dem Tisch übrigens so viel über Gerhard Schröder. Der könnte von uns schon einen Pokal nach Hause geschickt kriegen in der Hinsicht, wenn es um Agenda 2010 geht. Aber gibt es für dich in der aktuellen deutschen Politik jemanden, wo du sagst, dem würde ich es eigentlich zutrauen?
Boah. Das ist das Problem.
Ja, that's problem. On point. Problem. Ja. Du, ganz ehrlich, hört mich da jetzt nicht. Also nein, tatsächlich nein. Gibt es nicht. So, und ich beziehe das wirklich von rechts bis links. Ich kenne gerade niemanden, ich bin ganz ehrlich, dem ich es zutraue. Aber nicht, weil keiner ausreichend Kompetenz hätte. Es ist auch eine verdammt schwierige Situation, das muss man einfach dazu sagen. Und was ich einmal ergänzen wollte, oder was ich spannend fände, mal von dir zu hören, vielleicht weißt du das, die These, die du aufgestellt hast. Es wird ja wahrscheinlich von diesen Menschen, die auch nur einen Teil der Gesellschaft bilden, politische Affinitäten geben. Von links bis rechts, ist das so, oder?
Ja, es gibt natürlich, je nach Lager gucke ich anders drauf. Dann sage ich, die unten bitte nicht belasten, die oben belasten und umgekehrt. Wir sehen das, wir haben gerade eine Studie gemacht, nur 19% der Leute halten unser Steuersystem für gerecht. 81
ist
nicht.
Ist ja kein Wunder.
Ja, aber ich meine, es muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir da wahrscheinlich mit mutigen Reformen, also es gibt ja auch unterschiedliche Dinge, wo die Leute sagen,
das spricht ja gegen Reformen, deine Studie, tut mir leid. Weil die dann wieder denken, das ist doch das alte Ding, wir müssen Steuern erhöhen für die Reichen, dann ist für alle gesorgt.
Nein, das meine ich,
aber das denken doch die meisten.
Aber
was ist denn die Idee dahinter? Was ist denn die Idee dahinter, warum die Leute es als ungerecht empfinden, dass die da oben zu wenig zahlen?
Nein, das ungerechte Staats, es gibt keinen übergreifenden, sinnstiftenden Zusammenhang, es gibt nicht das Gefühl, es ist ein wirklich fairer, guter, gerechter Kompromiss, der ausgehandelt ist. Aktuell haben die Leute das Gefühl, die SPD kriegt was, die CDU kriegt was, dann machen wir da und hier noch was. Das sind so Deals, das sind ja auch kleine Deals, irgendwie
Koalitionsschaffung. Ja, und es wird zu viel Geld verschwendet.
Wenn man aber das Gefühl hätte, das ist eine übergreifende Reform. Es gibt diese Bewegung hier, die Kommission, wo Steinbrück ist und verschiedene Leute. Wenn man sagt, das nimmt man mal als eine Leitlinie und setzt es tatsächlich um, würden wesentlich mehr mitgehen, als wir jetzt denken.
Aber
ich wollte noch... Ja. Entschuldigung, eine Sache, warum das gerade so schwierig ist. Wir leben ja in so einer Multi-Options- und Gerechtigkeitsgesellschaft. Immer wenn ich handle, jedes Handeln, das machen wir uns nicht klar, jedes Handeln, jede Entschiedenheit ist eine Selektion. Das eine ist, das andere darf nicht. Es ist immer die Fehlbarkeit mit drin, immer die Konsequenz. Und wir sehen ja auch bei den aktuell regierenden Parteien, man kann sagen, die SPD hat noch so ein Post-Agenda-Trauma. Ja? Die haben das ja auch nicht selbstbewusst vertreten, gesagt, wir haben dieses Land reformiert, sondern sie haben es rückabgewickelt.
Aber fragen wir doch hier einmal, Mary, was passiert denn eigentlich, wenn wir keine Reform bekommen? Also wo steuert Deutschland dann hin?
Tja, in den Abgrund. Nein, sorry, aber man muss es doch wirklich mal, also da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Die Bürokratie in diesem Land ist wirklich, also immens. Wir merken das in den kleinsten Unternehmen bis hin zu den größten Unternehmen. Überall herrscht Bürokratie. Wir brauchen den Abbau. Wir müssen schneller und effizienter werden. Und natürlich ist das System, wie wir es haben, ein sehr wertvolles Stichwort Demokratie. Und wir streiten miteinander im Bundestag. Und Demokratie dauert lange und Demokratie ist langsamer. Deswegen sind die in China ja auch so verdammt schnell. Da ist halt alles von oben gesteuert. Top down. Bei uns ist das mehr bottom up. So. Aber ganz ehrlich, so ein Ticken mehr Effizienz und so ein Ticken weniger Diskussion und ein bisschen mehr machen, das kann uns halt helfen. Ne? Aber wenn wir so weitermachen wie bisher und uns zu Tode diskutieren, passiert halt
das relativ
wenig.
Das ist doch ein schönes Schlusswort und ein schöner Appell, weil dann gehen wir weiter zu Holger, der nämlich, ich bin jetzt übrigens sehr gespannt, wir reden über positives Führungspersonal und du redest gleich über die FDP. Das wird, glaube ich, ganz lustig.
Nein, ich rede nicht über die FDP. Also meine These, die ich hier vertrete, ist, das haben wir ja auch am Tisch festgestellt, dass es eigentlich, dass ich politisch heimatlos geworden bin in den letzten Wochen, Monaten. Ja, keine der großen Parteien repräsentiert mich mehr als liberal denkenden Menschen. Und das geht ganz vielen Leuten so. Die SPD ist zu einer Klassenkampfpartei gekommen. Die CDU sind so, naja, so Wohlstandsverklärer, geht schon alles noch. Und von den anderen Parteien wollen wir gar nicht reden. Jetzt kann man natürlich nicht fragen, könnte nicht die FDP vielleicht wieder aus der Versenkung kommen? Aber da gibt es irgendwie diese Idee von Herrn Dürr, radikale Mitte. Was ist denn das überhaupt, frage ich mich. Also es ist nicht wirklich klar, was er meint. Will er jetzt was Libertäres? Will er irgendwie linksliberal? Weiß ich nicht. Dann gibt's von Volt eine Idee. Europa finde ich schon ganz okay. Aber dann weiß man auch gar nicht, ist das irgendwie ordnungspolitisch sauber? Dann sieht man das Personal, ich weiß noch, als Maral, so hieß sie, bei Jung und Naiv war und dann gar nicht wusste, was im eigenen Programm steht. Da dachte ich, haben die das richtige Programm? Und dann gibt's Team Deutschland. Team Deutschland, da hat man dann Herrn Kemmerich aus Thüringen, so einen alten FDP-Haudeng und Frauke Petri. Das Programm klingt zwar auf der Webseite
Team gut. Team Freiheit.
Team Freiheit, Entschuldigung. Genau, Team Voll. Und man fragt sich, ja, ist das was für rechte Nostalgiker als für mich, als liberal denken? Und deswegen ist meine Idee, wir brauchen unbedingt eine neue Partei. Und was muss die können? Die muss Aufstieg haben statt Klientel. Die muss Gleichheit haben, aber nicht was Einkommen angeht, sondern Chancen. Und die muss halt wirklich uns wieder nach vorn bringen. Weniger Staat, mehr Markt. Und das ist meine Partei. Und ich habe sie nicht gefunden. Wir haben ja alle hier niemanden gefunden.
Aber
Das war ein frommer Wunsch.
Ja, aber ist auch ein schöner Wunsch, oder?
Die reformbereite Partei. Aber ich stimme dir völlig zu. Es ist ein Riesenvakuum. Viele haben ja überlegt vor der Wahl, die liberal-konservativ sind, FDP oder nicht, ist die Stimme verloren, gibt es im März viel Hoffnung in März. Wurde grandios, muss man sagen, enttäuscht. Und es ist eine Riesenlücke für wirtschaftsliberale Leute, die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte entscheiden, ich möchte Entschiedenheit durchsetzen. Und ich sehe halt wirklich auch das Problem, du hast es eben angesprochen, Mary, es ist da ein Charisma-Vakuum. Also ich glaube, also...
Aber einmal vom Charisma-Vakuum nochmal weg, war die FDP, nehmen wir jetzt mal die FDP, weil die hat sich immer auf die Fahne geschrieben, die liberale Partei sind. Holger, war sie das überhaupt noch in der Amtszeit von Christian Lindner? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe damals... Vielleicht erinnerst du dich, wir waren ja auf einer Journalistenschule. Ich habe damals den Artikel beim Handelsblatt geschrieben, die FDP war meine große Liebe, dank am Christian Lindner. Ja. Ich fand ihn dann am Ende doch ganz gut. Und ich wollte sagen, waren die denn noch liberal? Wurde die Partei nicht schon eher konservativ? Sagen wir Corona. Da hätten die doch alle gesammelt auf die Straße gehen müssen.
Haben sie ja so ein bisschen. So ein bisschen
haben sie gemacht.
Ja, okay, gebe ich zu. Also ich fand die FDP, was die FDP nicht geschafft hat, sie war eine Klientelpartei zum Schluss. Und ich hätte halt schon gern eine Chancenpartei, die einfach den Leuten, wo ich nicht das Gefühl habe, wenn ich die wähle, dann wird erstmal der kriegt seine Prozent, weiß ich nicht, als die Hoteliersteuer oder sonst wie. Das war immer so ein Und Christian Lindner war nicht anschlussfähig für normal liberal denkende Menschen. Der war immer so ein bisschen.
Aber was ja schrecklich ist, noch eine Sache mit der Klientelpolitik, was ja eigentlich so schrecklich ist, das sind die ja gerade nicht. Ich meine, Christian Lindner hat sich alles in seinem Leben selbst aufgebaut. Jens Teutrin, der saß hier letztens, als Dietmar Bartsch ihm was über einkommensschwache Familien erzählen wollte, hat Jens Teutrin von der FDP gesagt, meine Mutter hat für meine Bildung geputzt. Und da hat man erstmal gedacht, Dietmar Bartsch, der Oberlinke, will dem FDPler hier was erklären.
Geil.
Und auch ein Bijan Djirsaray, der Generalsekretär der FDP, der kam in dieses Land zu seinem Onkel mit 12 Jahren alleine, um sein Glück zu machen, weil im Iran einfach die Familie politisch verfolgt war. Und da muss man sich denken, bei Christian Lindner, Jens Teutrin, Bijan Djirsaray, das sind nur 3. Franziska Brandmann hat sich ihr Studium auch alleine in Oxford finanziert, die bei den Jungen Liberalen die Vorsitzende war. Wie konnten die überhaupt nach außen so wirken? Die haben aber so gewirkt.
Aber genau. Sie haben es vermasselt.
Das kennen nur die Insider. Also ich
habe das rausbringen müssen. Eine Partei der Aufsteiger.
Aber die, ich sag mal, die Ampel hat die alle geschliffen. Ich sag mal, sowohl das Grüne als auch das liberale Projekt, man hat die rangelassen. Die durften viel Vorschusslorbeeren und beides wurde geschliffen. Nachher, wo ist das geendet? Lindner hat Milliarden irgendwie geschoben und verhindert und gemacht und Schulden. Also ich glaube, was fehlt, ist das, was du auch eben meinst.
Er hat an der Schuldenbremse festgehalten.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich
ist er nicht an seinem Recht bekommen.
Aber ich wollte nur eine Sache sagen. Wann gewinnen Leute in Wahlen das ist, wenn sie es schaffen, auch mal eine überparteiliche Haltung einzunehmen, über die Parteigrenzen hinweg. Ja. Ich glaube, das hat der FDP nachher auch gefehlt, manchmal dieses Gefühl, was du meinst, ne? Nicht nur Klientelpartei
anschlussfähig zu sein,
sondern ein übergeordnetes liberales Projekt.
Ja, und vor allem auch eine Position zu entwickeln, um mal auf deine Idee zurückzukommen, eine neue Partei, ne? Also, fände ich nicht schlecht, fände ich echt interessant, aber ich glaube, das wird verdammt schwierig. Ich halte das für unwahrscheinlich, weil diese Partei müsste ja zu den großen Konfliktthemen unserer Zeit Positionen beziehen. Sie muss eine Haltung entwickeln zum Ukraine-Krieg, zu Nahost, zu was auch immer. Und genau an diesem Punkt wird sie zwangsläufig dann wieder wahrscheinlich einen Teil der liberal denkenden Menschen verlieren, weil wir sind so eine fragmentierte Gesellschaft geworden. Bei dem einen Thema stehen wir auf der gleichen Seite, während wir beim nächsten Thema vielleicht auf komplett verschiedenen Seiten stehen. Und das ist ja genau das, was wir auch politisch erleben. Deswegen zerstückelt sich das gerade alles.
Aber wenn wir in Deutschland es schaffen würden, wenn wir einfach eine Partei hätten, die einfach sagt, weniger Staat, mehr Markt, mehr Wettbewerb, mehr Eigeninitiative, dann würde mir das schon, dann wäre ich damit schon. Und die jetzige Politik sagt ja immer, höhere Steuern, mehr Schulden. Das ist ja die jetzige Antwort. Und die Antwort ist mir zu wenig. Einfach mal zu sagen, hey, das ist wirklich mal eine, die selbst, du hast ja von selbstmächtig gesprochen, warum kriegen wir das nicht hin? Und wenn ich mir die FDP jetzt anschaue, Marco Buschmann hat irgendwie auf LinkedIn irgendwie seinen Stollenlieferanten, das ist übrigens Seifert aus dem Erzgebirge, geschrieben, ich frage mich, wo sind die Leute geblieben? Christian Lindner verkauft Autos.
Okay, aber man muss jetzt mal eine Sache ganz kurz sagen, da muss ich jetzt mal Christian Lindner kurz in Schutz nehmen, das hat er schon richtig gesagt bei Maischberger, wo er meinte, wie das überhaupt sein kann, dass wir es nicht wertschätzen. Mittelstand, Autos, Osten. Ja. Ja, was Tolles, dass er es jetzt macht als Unternehmer. Toll. Da muss ich ihn jetzt mal verteidigen. Ja, aber was ich eigentlich sagen will, ist, mögen wir keine mutigen Politiker, weil am Ende hat Christian Lindner ja wegen der Schuldenbremse sein Amt schon riskiert. Er hätte mitmachen können. Das hat ihm keiner gedankt. Keiner hat ihn wiedergewählt. Das heißt, auch Schröder.
Ich habe ihn gewählt, aber die Stimme war weg.
Ja gut, aber ich meine, mögen wir Deutschen vielleicht am Ende, also jetzt so als aus psychologischer Sicht, also Schröder nicht wiedergewählt, Lindner nicht wiedergewählt. Also am Ende, wir fordern von der Politik raus, sie sollen riskieren, sie sollen mutig sein. Am Ende, die es gemacht hatten, wurden nie wiedergewählt.
Also, dass wir liberales Gedankengut in der Breite nicht so hochschätzen in Deutschland wie vielleicht in anderen Ländern, das ist bekannt. Ich glaube, da kann man in die Geschichte zurückgehen. Auch sowas wie eine Selbstverantwortung, du hast eben von der Vollkasko-Mentalität gesprochen, das ist natürlich was sich auch festgesetzt hat. Auch Bürokratie lebt davon, ja. Wenn man mal anfängt, dann die Bürokratie zu beschneiden. Aber nein, es hat ein Problem, es hat eine Schwierigkeit und ich glaube, das, was du sagst, diese fragmentierte Gesellschaft, sobald ich entschieden etwas durchsetze und handle, produziere ich Verlust.
Ja.
Und das wird dann der handelnden Person angehört. Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Handeln zu unterlassen weniger streng bestraft wird als zu handeln. Also der handelt, der entschieden ist, der wird moralisch härter beurteilt als jemand, der gar nichts macht. Und ich glaube, da brauchen wir auch einen kulturellen Mindset.
Du kassierst gerade deine These hier, wenn ich das sagen darf, so ein bisschen.
Gehen wir einmal noch zu Mary, weil die Sache hat mich schon, die fand ich auch sehr interessiert mit der Fragmentierung. Mhm. Ich habe darüber auch mal mit Edmund Stoiber, als ich ihn interviewt habe, gesprochen. Er hat gesagt, die Volksparteien haben gar nicht mehr die Chance wie früher, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt auch weg ist und auch die Einigung auf verschiedene Grundthemen. Glaubst du, es kann überhaupt noch eine Volkspartei geben mit 40% Zustimmung?
Nein.
Nein, das wird
nein, im Moment nicht, weil das sind so, es fing ja mit Corona an. Es ging mit Ukraine weiter, es ging mit Nahost weiter und ich weiß nicht, wie viele Themen noch. Weißt du, das eine ist das Thema Sozialstaat und darüber lässt sich immer, da wirst du immer klare Linien finden in den deutschen politischen Parteien. Jeder steht dafür etwas. Aber diese großen Fragen unserer Zeit, die uns alle beschäftigen, die sind ja die, die uns als Gesellschaft spalten und das ist echt ein Riesenthema.
Und was wir sehen, auch europäisch, es gibt dann mal diese Projekte, nehmen wir Macron, der denkt eine Idee neu und anders, macht eine Bewegung, ja, oder Kurz in Österreich. Aber das verglüht so schnell, denn sobald er dann wieder was macht und so in so einer Multioptionszeit, in so einer Empörungskultur, wird auch alles direkt zerrieben und zerstört und kaputt gemacht und delegitimiert und so weiter. Von daher bin ich auch skeptisch, also eine große Volks-, es muss schon ein Tribun sein mit charismatischen Qualitäten, um dann mal wieder an diese ehemaligen Höhen
ist das Schlusswort hat dir jetzt gehört, Thomas. Wir haben nämlich leider schon das Ende unserer Sendezeit erreicht. Übrigens, falls Sie sich gefragt haben, warum ich dieses weihnachtliche Kleid trage, ob es die letzte Sendung vor Weihnachten ist, wurde ich eben gefragt. Nein, wir sind nächste Woche noch für Sie da. Ich bin nur schon in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche Montag um 16.10 Uhr wieder einschalten. Danke an meine Gäste, Mary, Thomas und Holger. Wir haben uns alle drei von Anfang an aufs Du geeinigt. Das ist auch mal schön. Wir sehen uns Montag wieder. Bleiben Sie kritisch.